Kultur denken, der Podcast des IFK Wien. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum IFK-Podcast. Mein Name ist Martin Gasterner. Ich begrüße Sie zur Episode 3 der Messe Beginnings. Heute zu Gast der seit Oktober 2023 wissenschaftliche Programmleiter am Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Kunstuniversität Linz in Wien, Andreas Gerlach. In unserem Gespräch erkunden wir die faszinierenden und mitunter chaotischen Welten der Kulturwissenschaften. Ein zentrales Thema unserer Unterhaltung ist die nahezu Sehnsucht nach Unordnung, wie Andreas erläutert. Im zweiten Schritt führt uns Andreas Gerlach in eines seiner Forschungsgebiete ein. Der Sumpf wird in diesem Gespräch zum zentralen Thema. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören. War schon mal ein super Einstieg, den wir jetzt verpasst haben.
Ja, das ist okay, genau.
Aber das heißt, wir können, was Kulturtheorie betrifft, ein Stück weit immer auf die Psychoanalyse referieren.
Ja.
Und in dem Raum sind wir übrigens, dass Praxis und Theorie diskutiert werden muss. Das hat ja hier schon uns in dieses Danach da hereinversetzt.
Genau. Und hat uns auch die Möglichkeit gegeben, ein bisschen praktisch zu werden. Allein, wie schön es ist, Leute dabei zu sehen, wie sie mit einer geradezu kindlichen Freude hier mit Sprühdosen hantieren und so. Und das ist ganz toll, ganz schön, wirklich.
Aber wir sind schon mitten in der Besprechung im Danach dessen, dass wir die Messe Beginnings letzte Woche erlebt haben.
Ja.
Und ich würde dich da gern fragen, was bei dir so hängen geblieben ist. Gibt es da Punkte, Vorträge, die dir besonders im Gedächtnis sind, die für dich eine Rolle spielen werden, jetzt im Danach?
Gibt es schon tatsächlich. Es gibt einige, auch oftmals sind es ja einfach so Fragmente irgendwie, die einem hängen geblieben sind oder so einzelne Überlegungen, vielleicht auch nicht mal, denen man allen zustimmen muss oder so. Aber es gibt schon so Aspekte, die mir hängen geblieben sind und worüber ich wirklich nachdenke, ist diese Sache, dass wir scheinbar irgendeine Art von Sehnsucht nach Mess haben, nach Unordnung, vielleicht auch nach Dreck oder sowas. Und auch das ist der Raum hier irgendwie, der funktioniert so gut, weil wir hier Unordnung machen dürfen und sie auch aushalten können und nicht das Gefühl haben, wir müssten putzen, wir müssten aufräumen, wir müssten saubere weiße Wände haben oder Wände voller Bücher oder so, sondern hier kann geschmiert werden. Und diese Sehnsucht nach Mess, die wir uns auch als Erwachsene einfach abdomestiziert haben, kann man sagen, die ausleben zu können, sowohl hier im Wandansprühen als auch, finde ich, im Denken, das ist Kulturwissenschaft. Da bin ich wirklich ganz harter Vertreter der Kulturwissenschaft.
Das heißt, du bist am richtigen Ort angekommen. Du bist ja erst seit Anfang Oktober hier.
Genau, ich bin seit Anfang Oktober hier. Ich habe aber schon in Berlin war ich am Institut für Kulturwissenschaft und habe das dort sehr genossen. Ich habe ursprünglich Germanistik und Geschichte studiert, habe dann in vergleichender Literaturwissenschaft promoviert und bin dann mit ganz großem Glück nach Berlin in die Kulturwissenschaft gekommen und bin wirklich Kuvi Ultra. Ich bin ganz überzeugt, dass das eine ganz fantastische Wissenschaft ist. Nicht zuletzt deswegen, weil sie, sorry, jetzt fange ich an zu schwärmen,
bitte,
aber das
bitte,
gehört für mich voll dazu. Wir sind die Wissenschaft, wir sind auf eine Weise, oder meinen Studierenden sage ich immer, wir als KulturwissenschaftlerInnen, wir sind dümmer als die PhilosophInnen, wir sind historisch lang nicht so gebildet wie die HistorikerInnen, wir können nicht so gut lesen wie LiteraturwissenschaftlerInnen, wir verstehen psychische Prozesse nicht so gut wie PsychologInnen, aber wir können das alles so ein bisschen und wir kümmern uns um die Dinge, die denen irgendwie, keine Ahnung, nicht wissenschaftswürdig sind oder sowas. Da kommen wir auch von Freud her. Freud hat Träume, Versprecher, kleine Ticks, Neurosen, Witze und so. All die ganze Sex überhaupt, auch Geschlechter und so. All das, was das 19. Jahrhundert nicht mal wissenschaftswürdig fand, hat er aufgegriffen. Und das trifft für ganz vieles zu, was wir machen. Kulturwissenschaft ist ein bisschen eine Disziplin zwischen den Disziplinen, aber als solche ist sie fantastisch. Und dazu kommt auch, die anderen mögen uns, die anderen staatstragenderen Disziplinen schauen uns manchmal ein bisschen schräg an, aber unsere Bücher lesen sie trotzdem. Und das ist ein wichtiger Punkt daran. Wir sind dann halt doch irgendwie nicht irrelevant für die.
Ich habe mich gerade gefragt, ob diese Metapher dann für dieses schöne Bild, das du gezeichnet hast, so zwischen den Wissenschaften stehen, genau nicht ein Stück weit dieses Messi eigentlich in mehrfacher Weise ja perfekt dann bedient. Erstens wieder, wie du Freud angesprochen hast, der Witz, also Versprecher, Dinge, die eigentlich fallen gelassen oder verschwiegen werden, ja, die nehmen wir auf.
Voll, ganz genau, die nehmen wir auf und auch die Sachen, die die anderen Wissenschaften oftmals skeptisch sehen oder auch komisch finden oder auch eklig oder so. Ich habe jetzt noch eine ganz tolle Bachelorarbeit bekommen von einer Studentin, die über im Grunde eine Kulturgeschichte von Rotz geschrieben hat. Das könnte keine andere Wissenschaft. Und da stehen wir irgendwie zwischen den Wissenschaften. Wir sind aber auch nicht nur die, die die Reste zusammenkehren, sondern ich glaube, dass wir schon ein starkes eigenes Profil dann doch haben. Also wir immer nur zu sagen, ja, wir sind so ein bisschen dazwischen, das trifft es nicht, ist auch, was Wissenschaftspolitik angeht, strategisch nicht so sinnvoll, weil es eben dann immer bedeutet, naja, aber dann könnte ja auch integriert werden in die anderen Wissenschaften. Da müssen wir auch vorsichtig sein. Wir haben ein eigenes Profil, würde ich dann doch sagen.
Das wollte ich gerade nachfragen. Wie siehst du dann die Integrationsmöglichkeit? Passiert die dann eher in den Kulturwissenschaften oder kann man dann schon ausstrahlen? Immerhin werden die Texte ja schon gelesen.
Vielleicht kann man das am besten ansetzen darüber, dass man dieses seltsame Phänomen in den Blick nimmt, dass es immer Kulturwissenschaften gibt, aber auch Kulturwissenschaft. Dieses Singular-Plural, über das wir auch so ein bisschen unentschieden sind, was wirklich was Schönes abdeckt, weil wir einerseits so eine plurale Sache sind aus ganz verschiedenen Richtungen, auch ein bisschen messy oder sowas, aber dann gibt es doch auch Kulturwissenschaft im Singular und ich glaube, die kann zum Beispiel sehr gut theoretisch denken. Theorie, Kulturtheorie, auch in ihrer Konkurrenz zur Philosophie oder so etwas, ist eine ganz starke Eigenschaft der Kulturwissenschaft und auch, dass wir historisieren können. Wir können unheimlich gut weit in die Geschichte zurückgehen und sagen, hey, zu dem und dem Zeitpunkt im, was weiß ich, spätrömischen Reich gibt es den und den Text. Ich glaube, der macht im Grunde fast das Gleiche unter den Bedingungen seiner Zeit wie diese hochmoderne Theorie, die wir hier vorliegen haben. Was passiert, wenn wir die in eine Korrespondenz bringen oder so? Das zeichnet uns als KulturwissenschaftlerInnen schon wirklich sehr aus.
Ich nehme damit, dass wir sozusagen weniger streng sind, auch mit Epochengrenzen, dass wir die aufbrechen, dass wir mit dem Kanon nicht immer einhergehen müssen, sondern ein Stück weit und Freiraum genommen haben oder nehmen, um einfach andere Formen von Erkenntnis überhaupt zu statuieren und zu artikulieren.
Genau, wir sind da freier, wir sind auch einfach kreativer als viele andere Wissenschaften. Wir sind irgendwie, haben mehr Raum für auch mal essayistisches oder so ausprobierendes Denken. Das sagt, ich erkläre meinen Studierenden immer, sie sollen ihre Hausarbeiten oder auch ihre Abschlussarbeiten auf eine Weise so schreiben oder ihre These so finden, dass sie sagen, und ich glaube, das ist ein kulturwissenschaftliches Denken, dass sie sich vorstellen sollen zu einer Freundin oder einer WG-Kollegin oder so zu sagen, ich habe da eine Idee. Hör mir mal kurz 10 Minuten zu. Ich habe da was im Kopf. Hör mir mal zu. Und dann diesen Gedankengang, der ja oftmals ein seltsamer Gedanke ist, über den man sich auch selbst noch nicht ganz sicher ist, der aber irgendwie etwas Faszinierendes hat, vielleicht ein bisschen im Kopf funkelt oder einem hängen geblieben ist oder so. Ich glaube, dass oftmals wirklich gute kulturwissenschaftliche Arbeit ist oftmals ausgezeichnet durch so ein, ich weiß es nicht genau, aber hör mal kurz zu, ich glaube, da ist was dran.
Aber das erfordert auch ein Stück weit Mut, sich sozusagen hinauszulehnen und überhaupt seinen Gedanken zu artikulieren. Und da braucht es eine eigene Sphäre dafür. Ist die ein Stück weit in der Kunst zu finden? Ich frage mich ja sozusagen immer nach den Räumlichkeiten, in denen wir uns da befinden, in der Hirschhorn-Ausstellung, ob nicht genau dieser Messeort uns diese Freiheiten gibt und auch das Zutrauen und Vertrauen in den anderen. Weil wenn wir zitieren, vertrauen wir doch auch, aber es ist in einem weit strengeren Rahmen.
Ja, das stimmt. Da bin ich selber noch dabei zu lernen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wie gesagt, ich komme aus der Berliner Kulturwissenschaft und ursprünglich aus der Literaturwissenschaft und Geschichte. Ich bin Textnerd. Ich lese bisher und das mit einer gewissen, wie soll ich sagen, mit einem gewissen Fanatismus sogar lese ich. Und finde es aber sehr gut, dass ich hier am IFK, das von der Kunstuni Linz kommt, lernen darf, nochmal mehr mit Kunst umzugehen und auch die, die Produktivität da drin zu sehen, die genau in sowas drinsteht, an dem, glaube ich, was ich wirklich auch schätze an der Kulturwissenschaft, die sagt, ach komm, wir probieren das jetzt mal aus. Komm, wir probieren das. Komm, wir kleben hier jetzt einfach mal tausende Quadratmeter Pappe an die Wände und stellen ein paar Kisten Dosen hin. Da passiert schon was Cooles. Und das, glaube ich, passt wirklich ganz hervorragend zur Kulturwissenschaft.
Du bist ja jetzt Programmleiter, wenn ich das so richtig der Homepage entnommen habe. Das bedeutet, du wirst Veranstaltungen programmieren, aber auch das, was hier künstlerisch passiert, als auch im Tagungsgeschäft. Ist das so richtig als Profil?
Würde ich sagen, ja genau. Das pendelt sich gerade noch ein bisschen ein. Ich bin jetzt seit 3 Wochen oder so da.
Das ist kurz.
Das ist ziemlich kurz tatsächlich. Ich finde mich auch rein. Ich finde auch rein in ein, muss man auch sagen, bei aller Freiheit und Kreativität hoch effektiv organisiertes Team, die wirklich alle ganz bemerkenswert konzentriert und professionell arbeiten. Das ist wirklich, das finde ich
immer gut, ja.
Das ist immer gut, das ist sehr beeindruckend. Aber freue mich auch wirklich drauf, hier dann ein bisschen Sachen prägen zu dürfen und Sachen aufzugreifen, die ich toll finde, auch Sachen fortzusetzen, die natürlich gut laufen und so. Und einfach mal weiter ausprobieren zu dürfen in diesem unglaublich guten Kontext vom IFK wirklich.
Ja, ja. Also du bist 3 Wochen hier, wirst aber sozusagen mit den Messe-Beginnings selbst mit einem Vortrag reingeworfen. Du bist konfrontiert mit dieser Ausstellung und auch mit der nächsten Tagung der Ruinen, die sozusagen, und diese Ausstellung liegt ein Stück weit dazwischen. Das ist ja ein Kunstraum und auch Denkraum, wo du erproben kannst, auch schauen kannst, was kann man kommunizieren, ja. Wo sind die Grenzen von dem ganzen System? Liegen sie in der Technologie, liegen sie in der Sciences? Also wo hat die Kulturwissenschaft auch ihre Grenzen und wo muss sie anderen zuhören und viel mehr mit sich auch sprechen lassen und eben dieses Ohr aufmachen? Denkst du auch in dieser Weise, also Öffnungen und andere Strukturen, oder ist das noch zu früh, um darüber zu reden?
Ich glaube, wir müssen das im Blick behalten, auf jeden Fall. Also die Kulturwissenschaft in ihrer auch in ihrer historischen Gestalt, in ihren verschiedenen kulturwissenschaftlichen Wellen, die es gab, war immer dadurch ausgezeichnet, dass sie, manche würden sagen, Trends aufgenommen hat. Man könnte aber auch einfach sagen, dass sie immer so einen halben Blick auf andere Fächer und Disziplinen, auch auf die Naturwissenschaft oder sowas hatte, oder auf die Psychologie bzw. Psychoanalyse, auf die Ökonomie mit Marx, auf eine irgendwie ein bisschen seltsame Geschichtswissenschaft bei Nietzsche oder sowas, oder auf die Ethnologie schon seit Marcel Mauss und Emile Durkheim und so. Wir haben immer ganz viel von außen aufgenommen. Wahrscheinlich sind es jetzt gerade naturwissenschaftliche Elemente, wobei auch die Ethnologie und Anthropologie gerade einen ganz großen Moment hat und sowas. Ich glaube, solange wir einfach neugierig bleiben und versuchen, Feingefühl beizubehalten, können wir diese bisschen offenen, bisschen messy Grenzen der Kulturwissenschaft so im Blick behalten und weiter damit so durch die Wissenschaftslandschaft manövrieren.
Ist für dich diese Turn-Beschreibung, die wir in den 90ern stark hatten, ist die noch relevant? Also wir hatten den Iconic, dann Capital Digital, jetzt haben wir diesen Turn Richtung Anthropozän vielleicht ein Stück weit oder auch Richtung Wirtschaftswissenschaft auch gehabt, aufgrund auch der Krisen. Also wir können und es wird auch auf Wirklichkeit und auf Realitäten Rücksicht genommen. Es geht nicht nur darum, sozusagen stur etwas weiterzutreiben, sondern auf etwas zu reagieren. Macht das für die Kulturwissenschaft noch Sinn, sich daran zu messen, darauf zu referieren, sich selbst damit zu beschreiben, oder ist es zu individuell geworden?
Diese ganze Geschichte mit den Turns ist ein bisschen ambivalent, weil es ganz sicher Turns gab, die gut waren, die auch funktioniert haben. Der Linguistic-Turn ist nicht von der Hand zu weisen. Jetzt gerade würde ich sagen, auch ein Anthropological-Turn oder sowas ist gegeben. Die sind da. Viele, viele Turns, die dazwischen ausgerufen wurden, waren auch einem kurzfristigen Trend geschuldet. Da waren auch Leute, die, wenn man einen Turn ausrufen konnte, konnte man damit halt auch seine Karriere befördern oder sowas. Und es gibt auch Turns, die rückblickend vielleicht einigermaßen produktiv waren, letztlich aber nicht so richtig viel beigetragen haben. Der Spatial Turn zum Beispiel über die Räume, das war mal wirklich eine Sache. Ich halte ihn in seinen Ergebnissen eigentlich für einigermaßen gescheitert. Ich glaube nicht, dass wir Räume jetzt besser verstehen, als wir sie vor 50 oder 30 Jahren verstanden haben. Leider.
Also hinter oder vor Bachelard ist da niemand dann gekommen, wirklich?
Ich würde sagen, Bachelard war der da ganz viel vorgegeben hat, und darauf hat ist dann auch eine Menge gefolgt. Aber ganz viel, gerade der Spatial Turn, ganz viele Texte aus dem Spatial Turn kann man runterbrechen in meinen Augen auf ein: Es gibt solche Räume, und es gibt solche Räume, aber es gibt auch einen ganz besonderen Raum dazwischen oder so einen dritten Raum. Ganz viel Spatial Turn funktioniert in so einer letztlich dialektischen Form, die, glaube ich, stark zum Teil sogar verhindert hat, dass wir eine ganz arge Pluralität von Räumen, von ganz unterschiedlichen Nutzungsformen der Landschaft, auch der urbanen oder auch der häuslichen Landschaft, irgendwie nicht ganz verstanden haben. Dadurch, dass wir dieses Raster, das nebenbei auch schon ein antikes Raster ist, das gab es auch da schon, dass wir das so stark über diesen Turn mitbekommen haben. So. Ich bin da nicht so der ganz große Freund vom Spatial Turn jetzt zum Beispiel.
Ja, also sozusagen kommt aber auch individuell darauf an, wer mit was arbeitet und gut funktioniert. Da würde ich gerne noch auf das Thema Methoden zu sprechen kommen. Wenn man so vielen Disziplinen zusieht, von ihnen adaptiert, von ihnen lernt, wie ist dann sozusagen die Konsistenz des eigenen Werkzeugs zu begreifen? Ist das ein kohärenter Werkzeugsatz? Ändert sich der ständig? Kann man sich dessen immer versichern? Auch sozusagen, weil man ja dann in einer fremden Disziplin die Werkzeuge einfach entführt, wenn man es so nennen darf.
Ja.
Ist dann der Methodenkanon innerhalb der Kulturwissenschaften einer, den man verlässlich immer voraustreiben kann? Ich ziele darauf ab, auch zu sagen, wie sind wir der Kritik gegenüber gefordert und auch davon geformt?
Die Frage nach den Methoden ist eine viel schwierigere, als man meinen sollte. Weil, und da komme ich stark eben aus der Lehre und daraus Leuten, die gerade Abi gemacht haben und jetzt im ersten Semester in meinen Seminaren sitzen, erklären zu müssen oder zu wollen, was Kulturwissenschaft ist, ohne sie sofort einzuschränken und festzulegen auf ein: Wir machen das so und wir machen das so und unsere Themen sind die und die. Und sie da dann im Denken auf eine Schiene zu bringen, sondern sie in ihre Fantasie und ihre Kreativität zu lassen. Das ist super schwierig. Das ist ganz schwierig und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass wir jenseits dessen, dass wir in meinen Augen immer historisieren sollten und theoretisieren sollten. Wir müssen die Phänomene, das ist meine ganz persönliche Ansicht dessen, was wir machen, wir müssen alle Phänomene in einer historischen Perspektive sehen. Wo kommen sie her? Wie haben sie sich entwickelt? Was haben sie für Vorläufer oder so etwas? Und wir müssen sie in einem theoretischen Rahmen, in einem kulturtheoretischen Rahmen sehen oder über diese Muster anschauen, die aber natürlich beides kann auf die vielfältigste Weise passieren und ist deswegen noch nicht das, was eine richtige Antwort auf die Frage nach den Methoden ist. Ich glaube, dass wir vielleicht keine Methoden in dieser Strenge haben, wie die Sozialwissenschaften oder empirische Wissenschaften, wie ich Methoden haben. Aber ich glaube, was wir haben können und was ich auch glaube, dass meine Wissenschaft leitet, ist Prinzipien. Ich glaube zum Beispiel das Prinzip, dass keine Herrschaft unhinterfragt sein darf. Dass keine historische oder gegenwärtige Form von Dominanz oder Hierarchie oder so etwas ohne Hinterfragung bleiben darf und dass wir in allen Texten, in allen Bildern, in allen Filmen, in allem, was wir sehen, Herrschaftsphänomene sehen können, die wir dann ganz genau anschauen, um sie dann vielleicht auch zu kritisieren, vielleicht auch nur zu beschreiben, aber dieses Prinzip zu sagen, keine Herrschaft darf ungerechtfertigt einfach hingenommen werden, ist natürlich auf eine Weise auch ein politisches Prinzip, ganz klar. Man kann da drin auch einfach einen Anarchismus oder sowas vermuten, ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, solche Formen von Prinzipien oder von bestimmten Aufmerksamkeiten können die Kulturwissenschaft auszeichnen und relativ gut leiten in der Erstellung von kulturwissenschaftlichen Arbeiten.
Ich würde dann eine Frage gerne nachschieben.
Ja.
Und zwar, ist dann die Stimme der Kulturwissenschaft in der Öffentlichkeit leise, zurückgedreht, permanent da, also jetzt sozusagen freudig in die aufzunehmen? Mhm. Sollte man sie manchmal lauter stellen oder ist sie sozusagen richtig eingestellt im Moment?
Das ist nämlich gar nicht so leicht zu beantworten, weil es letztlich, glaube ich, an das rührt, was die Rolle der Intellektuellen sind. Und die hat sich massiv verändert, seit es im Rahmen der Dreyfus-Affäre um 1900 der Intellektuelle, damals noch rein männlich auch einfach, entstanden ist und sich dann im 20. Jahrhundert in verschiedene Positionen in der Gesellschaft gerückt gefunden hat. Da gehört zum Beispiel dazu, dass wir nicht mehr diese welterklärenden Großintellektuellen oder sowas haben, Adorno oder Foucault oder sowas, diese schulbildenden oder mehr als schulbildenden, fast generationenprägenden Großdenker, die haben wir nicht mehr. Und das ist gut so. Das ist gut so, weil dieses Pilgern nach Frankfurt oder Paris, um in der Vorlesung von einem von den beiden, es gibt da noch so eine Handvoll anderer, auch eher konservativere Denker oder sowas, die haben wir nicht mehr und das ist gut so. Wir haben aber trotzdem jetzt nicht nur solche immens in der Kritik stehenden Leute wie Richard David Precht oder sowas, die ja quasi durchweg nur kritisch gesehen werden, trotzdem eine Aufmerksamkeit haben. Wir haben eine ganze Menge Leute, die sich öffentlich äußern, auch öffentlich klug äußern und ganz bezeichnend ist, dass die sich nicht mehr unbedingt als Philosophinnen oder Philosophen bezeichnen, sondern als Kulturwissenschaftlerinnen. Und das passiert ganz oft aus ganz unterschiedlichen Fächern. Wenn man da so ein Interview liest in irgendeiner der Zeitungen, steht da dann drin Literaturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftlerinnen oder sonst irgendwas. Da ist die Kulturwissenschaft zu was geworden, auf jeden Fall, was Leute gerne für sich in Anspruch nehmen, wo sie sich selber so eine Marke anstecken, weil es irgendwie eine gewisse Coolheit hat, auch ein bisschen unverdorben ist. Viel Philosophie hat sich als nicht besonders produktiv gezeigt. Ist auch ein Problem der Disziplin, wie sie jetzt gerade ist. Von dem her ist, du merkst, ein bisschen laviere ich da gerade um die Frage rum. Ich glaube, dass es manchmal gar nicht schlecht wäre, GeisteswissenschaftlerInnen besser zuzuhören aus der Politik, auch aus verschiedenen öffentlichen Bereichen, auch aus der Wirtschaft und sowas. Zum Teil wird dem zugehört, zum Teil taucht da wirklich Kulturwissenschaft auf, aber in ihrer wirklich kritischen und in ihrer auch ein bisschen nervigen Funktion oder sowas wird sie nicht ganz so ernst genommen, wie man das, glaube ich, auch gerne haben könnte.
Immer weiter auf dieses bestimmte und unbestimmte Gebiet des Sumpfes zu.
Ja.
Da passt ein Special Turn, da passt ein Raum bemessen nicht sehr gut, weil das wäre ja genau der herrschaftliche Zugriff auf einen Raum, der in gewisser Weise unbestimmt bleibt.
Ja, stimmt.
Du gehst zu den Messy Beginnings und sagst Sumpf.
Mhm, genau.
Und da würde ich dich gerne fragen, warum der Sumpf im Verhältnis zu den Messy Beginnings vielleicht ein Stück weit, aber auch warum lässt sich das so schwer beschreiben oder wie wurde es bisher beschrieben?
Sumpf ist ein hochfaszinierender Ort, er ist auch einfach ein unheimlich schöner Ort. In seiner Naturräumlichkeit ist er zwar natürlich irgendwie dreckig und feucht und immer ein bisschen neblig und unheimlich und der Boden ist unklar, wenn man durchgeht und da sind weder Bäume noch Büsche oder Gras, sondern es ist halt Schilf und Moos, eher so ein bisschen und Flechten und sowas, eher so die, wie soll ich sagen, die Pflanzen zweiter Wertigkeit oder so etwas. Und da steht man drin und weiß nicht, man verirrt sich und hört komische Geräusche auch und sowas. Sümpfe sind tolle, schöne, aber auch unheimlich faszinierende Orte und welche, die jetzt aber nicht zu den Vorzeigelandschaften gehören, wie Wälder, Felder und Almen und Berggipfel oder sowas auch hier in Österreich. Das sind so ein bisschen Sümpfe am Rande dessen, was man noch schön oder okay finden kann. Das finde ich toll. Ich mag die gerne. Aber die sind halt auch nicht nur als Naturraum interessant, sondern auch in ihrer politischen Geschichte. Und da habe ich den Vortrag drüber gehalten bei den Messy Beginnings, dass Sümpfe, insbesondere in der Zeit, als es noch viele Sümpfe gab in Europa oder sogar weltweit, sind 80% der Sümpfe trockengelegt inzwischen. Es gibt also einen ganz starken ökonomischen und auch staatlichen Willen, Sümpfe trocken zu machen, nutzbar zu machen und so etwas. Aber sie waren über sehr lange Zeit in der Geschichte, und das hat mich sehr überrascht, sogar für ein kulturwissenschaftliches Thema sehr überrascht, wie viele Beispiele es dafür gibt, dass Sümpfe sich auch einem staatlich-politischen Zugriff immer entzogen haben. Dass es einfach nicht so leicht ist, mit der Kavallerie in die Sümpfe reinzugehen, um die Leute, die sich dahin zurückgezogen haben, zu unterwerfen oder so. Oder auch nicht nur mit der Kavallerie, sondern auch mit schweren Fahrzeugen oder so etwas. Und dass man da halt dann auf diese Pfade geht, die es da gibt, aber man weiß halt buchstäblich nicht, ob nicht 5 Meter weiter irgendjemand mit einem Pfeil und Bogen oder einem Gewehr oder sonst irgendwas sitzt. Sümpfe sind ganz militärisch. Das ist im Grunde eine ganz militärstrategische Angelegenheit von modernen Heeren, die ganz stark setzen auf eine zahlenmäßige und auch technologische Übermacht, nicht gut zu beherrschen. Und das ist ein Phänomen, das habe ich seit der Antike durchs Mittelalter bis zum Irakkrieg verfolgen können.
Und das bleibt noch immer so?
Das bleibt noch immer so. Sümpfe sind nach wie vor, wo sie noch existieren, nicht gut unter Kontrolle zu bringen. Das ist ein Beispiel, was ich gebracht habe, ist aus den Schilfgürteln weitgehend südlich von Kirkuk im Irak, wo so eine Marschlandschaft ist oder sowas, in die sich Leute vom Islamischen Staat zurückziehen konnten und da auch einfach nicht gefunden wurden. Oder dann wurde halt mal ein Schilfgürtel angezündet oder man hat einen erwischt oder sowas, aber man konnte der irakische Staat kann da keine dauerhafte Herrschaft über diese Sumpfgebiete aufrechterhalten. Oder es gibt auch weniger krasse Beispiele. Man muss nicht gleich über den Islamischen Staat sprechen. Im Po-Delta in Norditalien zum Beispiel ist es ganz schwer für die Polizei, Fischereirechte durchzusetzen. Einfach weil die Leute da fischen können und wenn sie mitkriegen, da kommt die Polizei. Wahrscheinlich haben sie dann auch noch Kommunikationsnetzwerke, die in WhatsApp-Gruppen bestehen, die einander informieren. Die Cops sind gerade in dem und dem Arm oder sowas. Dann, wenn man weiß, die kommen, verschwindet man eben 50 Meter oder 100 Meter weiter hinter dem nächsten Schilfgürtel und wird nicht erwischt. Entkommen zu können, fliehen zu können, nicht gesehen zu werden, sich verstecken zu können, das ist das, was Sümpfe auszeichnet. Deswegen waren sie und sind sie nach wie vor ein Ort, wo halt auch ein bisschen Außenseiter gestalten oder so.
So der Entzug, nicht nur der klassische Oger.
Es ist nicht nur der Oger.
Das fand ich super, ja. Shrek ist im Sumpf und fühlt sich da pudelwohl.
Ganz genau, Shrek ist im Sumpf und Lord Farquaad hat auch alle Märchenkreaturen in den Sumpf verbannt. Und damit geht das ganze Problem von Shrek los, dass im Sumpf, da sind auch ein bisschen die Weirdos und die Gestalten auch am Rand des Menschlichen gewissermaßen und Sümpfe sind auch. Ich habe einen Satz gebracht von Berthold von Regensburg, ein Prediger aus dem 13. Jahrhundert, der sagte, die Hölle ist inmitten da, das Erdreich aller sumpfigst ist. Also da, die Hölle ist genau da, wo die Erde am sumpfigsten ist. Diese Vorstellung der Hölle auch als eines Ortes, wo Geister, Dämonen, Untote oder sowas hervorgehen oder da irgendwie ihren Orientierungspunkt haben, das halt nach bei uns auch. Da gehört auch der Oger letztlich dazu. Oder Grendel aus dem Beowulf ist auch so eine Verkörperung des Sumpfes.
Schon unglaublich, welche Dimensionen das alles bekommt. Und vor allem auch, dass wir es ja jetzt auch mit der Metapher auch zu tun haben.
Klar.
Also Clean the Swamp ist schon etwas, das wir aus amerikanischer Politik auch ganz klar ist. Aber der politische Sumpf ist etwas, das eigentlich gang und gäbe ist. Würde ich unterstellen, fast jeder Sprache.
Würde ich auch sagen. Das könnte man wahrscheinlich in jeder, ich würde jetzt mal sagen, in jeder europäischen Sprache oder sowas. Ja, genau. Da würde ich fast sicher davon ausgehen, dass das wahrscheinlich überall da, wo starke Staaten gebildet wurden, der Sumpf was Problematisches ist. Schon der Marais in Paris, sowohl das Parlament ganz unten war der Marais, die unten saßen, als auch tatsächlich das Stadtviertel, das auch mit genau dieser Metaphorik dann beschrieben wurde. Und die Slums sind letztlich auch so ein Begriff. Das heißt, der Sumpf ist immer so ein, nicht nur ein bestimmter Ort, wo sich Leute hin zurückziehen können, sondern ist auch so eine Art metaphorisches Gegenbild zum zivilisierten, städtischen, staatlichen oder sowas. Das ist eine Metapher auch.
Also auch kulturwissenschaftlich gesprochen etwas, das sich gegen das Rationale gerade hin richtet und das versucht, ein bisschen zu differenzieren.
Voll, ganz sicher. Oder vielleicht, was sich dagegen richtet oder was auf jeden Fall nicht so leicht unter Kontrolle zu bringen ist, und wenn, dann nur mit rabiaten Maßnahmen, drain the swamp und sowas, oder auch mit Maßnahmen von geometrischer Vermessung oder so etwas, dass klargestellt wird, was hier wem gehört, weil auch in Sumpfgebieten, in den englischen Fens zum Beispiel, lange Zeit noch stark so ein Nutzungsrecht vorlag und nicht ein Eigentumsrecht. Da war eher halt ausgedealt miteinander, wer wie was nutzen darf und wie man gemeinsam die Aale und das Schilf und so und das, den Torf und so nutzen und abbauen darf. Aber nicht, dass der jemand gehört, sondern was machen wir gemeinsam damit. Und das heißt, es ist nicht nur ein staatliches, sondern auch ökonomisch nicht leicht kontrollierbares Feld.
Vor allem, weil ja auch nicht jeder Sumpf gleich ist. Also auch chemisch von der Zusammensetzung, Torfstechen kann man in manchen Sümpfen. Manche sind so aus einem Morast, der eigentlich eher sozusagen das Gegenteilige bewirkt. Ja. Das heißt, kein Wachstum, sondern etwas, das verdirbt und gleichzeitig sowas bildet oder sich zersetzt, das eigentlich kein Leben hervorbringt.
Und ich glaube voll, ganz genau das, was du sagst. Und ich glaube, dass diese seltsame Ungreifbarkeit dessen, was im Sumpf passiert, auch was mit Leben im Sumpf passiert, einen großen Teil ausmacht dessen, dass wir ihn so seltsam finden. Weil wie du sagst, da verrotten die Dinge und die werden zersetzt. Und da sind irgendwie auch Giftstoffe im Wasser und sowas, aber gleichzeitig konserviert Sumpf. Da kommen dann die Sumpfleichen raus, die da seit tausenden Jahren liegen. Also gleichzeitig, da passiert irgendwie gleichzeitig ein Verrotten, ein Konservieren, ein neues Leben hervorbringen, ein seltsames. Also du verstehst, es irgendwie, das geht in ganz viele Richtungen. Wir können nicht richtig sagen, ob Sumpf jetzt einfach großer Kompost ist oder ob da irgendwas fermentiert oder ob da irgendwas unter Sauerstoffabschluss konserviert wird. Wir wissen es nicht. Und das ist schon auch faszinierend, dass da Leben unklar wird auf eine Weise.
Ja. Also mir ist jetzt ganz stark sozusagen ständig der Geruch eingefallen auch. Also wie riecht es da? Und was bedeutet das auch sozusagen für diese Höllenvorstellungen und gerade das Undurchsichtige, also nicht etwas geradewegs überblicken zu können, sondern über die nächste Ecke schon nicht mehr klar zu sein, da gehe ich jetzt unter.
Voll, genau.
Oder wer kommt mir gegenüber da? Also das war ja auch ganz schön gesagt. Mir ist auch eingefallen, in Horrorfilmen ist ja auch unglaublich oft das Sumpf und Nebel als diese Formen kommen, wo sich genau das entwickelt, was diese Transformation dann in ein Wesen ausmacht, das untot wird.
Ganz genau, ganz genau. Ich glaube auch wirklich, dass diese ganze immer noch, wie du sagst, in Horrorfilmen sehr leicht aufrufbare Metaphorik von Nebel, von Schemenhaftigkeit und dann auch von so einem, ich glaube, hier komme ich nicht mehr raus, auch ein sich verirren oder stecken bleiben oder an einem Ort zu sein, über den man ganz unsicher ist, aber dort bleiben zu müssen, der nicht gut zu einem ist, aber nicht mehr rauszukommen. Das ist die Höllenvorstellung. Das ist die Hölle. Hier ist es nicht gut und ich komme hier nie wieder raus. Das ist die klassische Vorstellung von Hölle im Grunde. Die ist gerade in Kinofilmen oder so natürlich ganz hervorragend abrufbar und immer mit irgend so einem Ogre-Swamp-Monster oder sonst irgendwas, das dann da vielleicht hinter einem her ist oder eine Hexe oder so.
Ja. Und was mir noch eingefallen ist, ist so ein Durchgangsmoment auch. Das heißt, dass dahinter ja durchaus Paradies liegen kann, aber zuerst muss man durch diese sozusagen Hürde hindurchkommen. Ob das auch bei Heiligen so vorkommt, also Benedikt von Nursia, ich glaube nicht, dass der ist ja durch Dornen und in dieser Höhle, ich weiß nicht, ob der Sumpf auch vorkommt, aber was mich fasziniert hat, ist, wie breit du versucht hast, das Thema anzulesen und dir diese Texte genau anzuschauen und diese Struktur. Wie gehst du das Thema dann an? Wartest du, bis es dich dann packt und du in eine bestimmte Richtung gehst? Oder ist das sozusagen etwas, wo du dein Atelier jetzt hergezeigt hast, wie das jetzt als Studio ausschaut und was da alles jetzt gesammelt wurde und wie es jetzt ein Stück weit weitergeht? Und ich meine, du lädst ja ein, in einen Raum zu fantasieren, und zwar alle, die dort sind. Ja. Jeder kommt mit einer Idee und du lässt das auch offen am Schluss und sagst, naja, ich habe meine Thesen, aber die sind noch nicht ganz so fixiert, wie man das vermeintlich haben könnte.
Ja. Ich stimme dir voll zu. Ich habe das ziemlich offen gemacht, auch bewusst ein bisschen, auch bewusst irgendwie die messy beginnings. Ich habe vorgestellt, wie ich jetzt ganz messy ein neues Forschungsprojekt beginne jetzt gerade. Das war ein bisschen natürlich eine Art Kunstgriff oder so, aber letztlich stimmt es schon. Meine Vorgehensweise in der Forschung ist, dass ich ganz, wie soll ich sagen, medial, fast reaktionär ein Notizbuch habe. Und in dem notiere ich dann Fundstellen oder Gedanken zu verschiedenen Themen, die dann auch vorne in einer Art Inhaltsverzeichnis ganz sauber aufgeführt sind und sowas. Und diese Notizbücher, gerade das Sumpf-Thema, geht jetzt schon ein paar Jahre zurück. Da habe ich dann die Notizbücher durchgeguckt, was ich zum Sumpf so notiert habe. Und habe das dann so wirklich, wie du sagst, praktisch das Atelier, die Sachen zusammengestellt und dann gesagt, schaut mal her, das kommt da alles zusammen, das sind meine Beispiele, die ergeben doch irgendwie ein gemeinsames Bild. Ist da nicht was dran irgendwie an diesem Blick ins Atelier? Können wir da nicht wirklich was ablesen? Und dann versuche ich schon, aber das nicht nur als so eine Ausstellung zu machen, sondern zu sagen, und drängt sich da nicht eine ganz bestimmte Deutung oder Bedeutung des Sumpfes in dem Fall, drängt sich da nicht eine bestimmte Deutung auf? Und ist die nicht eigentlich eine ziemlich harte These sogar, nämlich die ganz politiktheoretische These dann letztlich, ich habe da Max Weber zitiert und habe gesagt, da gibt es ein Problem mit der Weberschen Definition des Staates, weil der Sumpf nie wirklich gut als Gebiet und auch dauerhaft beherrschbar war. Das heißt, ich versuche dann schon, das, was ich zusammentrage, auf eine ganz starke Weise zu einer These zu verdichten, wo ich dann sage, das ist nicht Philosophie oder so, was wir hier machen, aber wir haben hier doch die Möglichkeit, in so einer kulturwissenschaftlichen Lesart ziemlich starke und auch, glaube ich, fast unwidersprechbare Thesen aufzustellen. Sumpf ist ein Problem für Staaten. Das habe ich jetzt ein bisschen ausgeführt, gerade wie ich das meine, aber genau diese Möglichkeit, frei und offen zu denken und einfach zusammenzusammeln, aber dann zu sagen, nö, und jetzt ziehe ich es mal zusammen zu einer These, die auch in Frageform formuliert werden kann oder sowas, aber dann dazu sagen, nö, und da haben wir richtig was zu sagen und ich glaube, das stimmt auch, was wir da sagen. Also da wird dann, Kulturwissenschaft kann dann schon relativ hart wissenschaftlich werden, ohne das Spielerische zu verlieren. Das mag ich sehr gerne.
Ich finde die Techniken, also du hast das Thema, hat dich über mehrere Zeiträume schon immer wieder eingeholt und spielt eine Rolle.
Ja, ja.
Also ich werde jetzt kurz sozusagen die Technik, du hast jetzt kurz in deinem Büchlein das Vorwort gezeigt, beziehungsweise eine Inhaltsangabe.
Genau.
Also du hast ein gebundenes Buch, das leer ist,
ja,
und das darf sich dann füllen. Es sind keine Seiten, die du bindest, aber du hast auch zum Beispiel Zeitungsausschnitte, die du einklebst.
Genau.
Das heißt, es ist eine Art Collage, mit der du das Forschungsthema beginnst. Weil das ist sozusagen immer interessant. Was wir haben, ist die Artikulation von Wissen. Aber was uns ein Stück weit fehlt, ist auch die Herstellung des Wissens transparenter zu machen.
Genau.
Gerade die Kulturwissenschaft, glaube ich, leidet gerade darunter. Und du bist jemand, der zur Tagung geht und so offen hat und auch jetzt sozusagen seine Herstellungstechnik in gewisser Weise referiert.
Ja, genau.
Ist das für dich etwas, das du immer mitverstanden hast mit dem Gegenstand?
Ich finde schon. Ich finde, dass es wichtig ist, aufzuzeigen, auch wie wir arbeiten und wie unsere Arbeitsformen funktionieren. Kann sein, dass das auch bei mir aus der Lehre kommt, dass ich das eben auch Studierenden immer nahegebracht habe und wo ich ihnen gesagt habe, egal wie, aber wenn ihr dran seid an einem Thema, an der Hausarbeit, spätestens bei einer Abschlussarbeit oder in einer Dissertation, ist es unabdingbar, haltet eure Gedanken fest. Sagt niemals, das muss ich mir merken, dann schreibe ich das oder so, sondern egal, was ihr macht, ich habe ein Notizbuch, das müsst ihr nicht machen, ihr könnt es ins Handy schreiben. Ich hatte eine Studierende, die ihre Bachelorarbeit mehr oder weniger komplett ihrem Partner per SMS geschickt hat, was zu einer Beziehungskrise geführt hat, aber in irgendeiner Form haltet es fest, macht Sprachnotizen oder sonst irgendwas. Lasst euch Gedanken und wirklich auch, solange sie frisch sind, solange sie frisch wirken, lasst euch die nicht entgehen, haltet sie irgendwie fest und tragt sie dann einfach zusammen und guckt, was mit ihnen passiert. Das ist, glaube ich, egal wie das dann festgehalten wird, ich habe dieses ganz alte Notizbuch hier, man kann auch Zettelkästen machen, das war eine produktive Form des Arbeitens lange Zeit, egal was, aber man muss die Gedanken festhalten und sie dann irgendwie so zusammentragen und überlegen, ob da nicht mehr bei rauskommt. Als ursprünglich in dieser so einem Sammelsurium es wirkt, das da drin steckt.
Mhm. Vielen Dank für den Einblick. Darf ich nochmal auf den Sumpf zurückkommen?
Klar, jederzeit.
Weil der Gesetzesfreiraum. Ja. Wir haben am Anfang Freud aufgesprochen, also gerade dort, wo der Buchstabe nicht hinkommt, wo das Gesetz nicht jemand treffen kann, sondern wo und vor allem, wo das Recht nicht vollzogen werden kann. Ja. Das ist ja ein Stück weit auch der Sumpf. Und das gibt es in Staatsgebieten in frühen Neuzeit zum Beispiel ja öfter. Wir haben Gebirgsregionen, wo das nicht passiert. Manche Täler werden erreicht, manche nicht.
Genau.
Strukturell siehst du da also sozusagen Ähnlichkeiten mit dem, was Sumpf ist oder Berglandschaften oder sozusagen unzureichend, wie soll ich sagen, durch Straßen erreichbare Gegenden.
Ja, voll. Das ist, das war auch in meinem Vortrag, habe ich es ein bisschen offen gelassen, ob manche Gegenden jetzt wirklich Sumpf sind oder ob sie Wald sind oder ob sie eine Berglandschaft sind oder sowas. Aber die Gegenden, die nicht leicht zugänglich sind, sind Rückzugsräume. Das ist mit der seit der frühen Neuzeit, wie du gesagt hast, entstehenden und auch stärker werdenden, auch effektiver werdenden Staaten sind die weniger geworden. Ich glaube, dass es sie nach wie vor gibt, wahrscheinlich in jedem Staat in irgendeiner Form es sie gibt. Aber genau das ist das, was ich da wahrscheinlich als bisschen breiteres Forschungsprojekt angehen will, das dann Sumpf, Wald und Gebirge oder sowas heißt, das ein bisschen aufzeigt. Das ist auch nichts, was ich jetzt selber erfunden habe. Da gibt es auch schon Forschung dazu von James C. Scott zum Beispiel, Seeing Like a State, der da schon einige Sachen beschrieben hat. Der hat es großräumiger gedacht und auch ein bisschen abstrakter fast, würde ich sagen. Oder von Élisée Reclus im 19. Jahrhundert. Das ist ein Gedanke, der ist da. Und den versuche ich aber ein bisschen auszuführen und ein bisschen vielleicht sogar zu modernisieren oder so.
Lass mich nochmal auf diese sozusagen Nicht-Gesetzwerdung und Fehlen des Buchstaben zurückkommen. Gerade weil er genau dieses Moment sozusagen Ängste hervorrufen kann, Höllenvorstellungen, aber auch einen Imaginationsraum, der wenigstens adressiert werden kann oder der als Projektionsfläche gelten kann. Mhm. Ist das sozusagen auch eine Form von Kulturwissenschaft, die man dann über den Sumpf kennenlernen könnte?
Ja, ich glaube schon tatsächlich. Ich meine, letztlich ist natürlich schwer zu sagen, auch was mit Sumpf passiert, auch was mit Sumpf durch eine kulturwissenschaftliche Beschreibung passiert, ob er damit handhabbarer und beherrschbarer wird oder sowas. Aber ganz sicher glaube ich dran, dass das, was du beschreibst mit dem Auftauchen des Gesetzes im unklaren oder noch nicht geordneten Raum oder so, das Auftauchen des Buchstabens oder des Gesetzes oder auch der Ordnung oder sogar der Geometrie zum Teil. Die Geometrie wurde erfunden, weil nach den Nilüberschwemmungen nicht mehr klar war, was wem gehört und man es deswegen ausmessen musste. Da war es dann auch ziemlich matschig und deswegen hat man Geometrie gebraucht, um diesen Ort zu ordnen, zu sortieren. Und auch wieder klar zu machen, was wem gehört und so. Und diese Arbeit zwischen einem Versuch, mit einer unklaren, ungeordneten Welt umzugehen, in ihr Muster und Strukturen zu erkennen oder vielleicht Muster und Strukturen über sie zu legen, das ist ja nicht ganz klar, wie das passiert. Und dann aber auch dem Anerkennen dessen, dass die Welt halt messy ist. Und ungeordnet und ein bisschen dreckig und nicht unter Kontrolle zu bringen in ihrem Effekt. Dazwischen bewegen wir uns, glaube ich, in fast allen Wissenschaften oder so. Das ist eine ganz große Aussage natürlich, aber wahrscheinlich ist Wissenschaft eines der großen Menschheitsprojekte, zu versuchen, mit einer Welt umzugehen, die nicht besonders ordentlich wirkt oder so.
Ich möchte nochmal auf die Metapher auch Draining the Swamp zurückkommen, gerade weil Kultur und Kulturwissenschaft ja auch von der Rechten immer stärker einvernommen wird.
Ja.
Also sozusagen, wer schreibt wem den Swamp zu? Und auch, wie du gesagt hast, Slum ist ja so ähnlich. Also ja. Wie kann man politisch etwas so virulent machen, damit man es adressieren muss, damit eine Gefahr symbolisiert wird, damit man es zeichnen kann, als da ist etwas nicht in Ordnung, da muss etwas getan werden.
Ja.
Da ist für mich die Frage, ist da nicht der Sumpf sozusagen ein Stück weit auch ein Kampfbegriff, der verwendet wird politisch, um da deutlich den anderen was aufzuzeigen, beziehungsweise auch hinzuweisen und auf die Fehler der anderen hinzuweisen. Und jetzt auf die Kulturwissenschaft nochmal bezogen, Die Rechte versucht ja schon, diesen Kulturbegriff immer stärker einzunehmen. Was haben wir da für Strategien, um damit umzugehen? Oder was könnten wir da nehmen, um zu sagen, na, da ist die Differenz, die wir deutlich haben. Ihr versucht durch Kultur Genealogien aufzumachen, die im Prinzip teleologisch noch immer sind.
Ja.
Und zu sagen, ihr bestätigt den Menschen, den ihr vor euch habt. Und wir haben mehr Freiheit, mehr Offenheit. Wie siehst du das? Wie ist dein?
Die Rechten versuchen, den Kulturbegriff auf jeden Fall gerade für sich fruchtbar zu machen und dann auch zu sagen, wir sind halt in einem Konflikt der Kulturen miteinander. Und da ist unsere abendländische Kultur oder sowas von großer Wichtigkeit und Bedeutung und sowieso die tollste und so. Das versuchen Rechte. Ich glaube, unsere Antwort als linke oder liberale KulturwissenschaftlerInnen, die, glaube ich, was so ein bisschen auch uns dann doch auszeichnet, ein politisches Bewusstsein gehört zur Kulturwissenschaft dazu, ist zu sagen, hört mal, Menschen sind Kulturwesen, alle. Und zur Kultur gehören eben nicht nur Opern und ein Verdi-Requiem und sich fein anziehen, sondern zur Kultur gehört alles, was wir machen. Jedes kleinste Detail. Und wenn wir morgen aufwachen und uns die Schlafbrösel aus den Augen reiben, dann ist das in irgendeiner Weise Kultur. Wir machen das auf eine ganz bestimmte Weise. Unsere ganzen Körper, jede Wahrnehmung, die wir haben, ist uns in die Körper kulturell eingesenkt. Es gibt nichts, was nicht Kultur ist. Jeder Kram, jeder, wir hatten es vorhin von Freud, jeder Witz, jeder Traum, jede Geste, jeder Gedanke und noch das Triebhafteste ist irgendwie kulturell überformt. Das, glaube ich, ist unser Kulturbegriff, der sagt, Kultur beginnt viel, viel früher und ist eine ganz menschliche Eigenschaft. Da unterscheiden wir uns erstmal überhaupt gar nicht groß. Wie wir das dann machen, wie dann Kultur sich in die Körper einsenkt oder wie sie dann die Körper hervorbringt auch erst, das mag ein bisschen unterschiedlich sein. Aber trotzdem sind wir alle ganz genau gleiche Kulturwesen und versuchen irgendwie uns halt durch so eine unordentliche Welt zu bewegen, machen es mehr oder weniger gut oder mehr oder weniger schlecht. Und das unterscheidet uns ganz massiv in unserem Kulturbegriff von dem, wie die Rechten ihn sehen. Darf ich aber noch ein Aber dazu setzen? Aber Kulturwissenschaft als Disziplin und Fach, wie es in Deutschland und auch in Österreich gibt, hat ihren Ursprung als Disziplin eher in diesem rechten oder ethnisch fokussierten Moment. Wir dürfen nicht leugnen, dass gerade die Berliner Kulturwissenschaft zum Beispiel aus der DDR kommt. Und dort war besonders einflussreich die sowjetrussische Kulturologie, die Wissenschaft der Kultur und auch so der russischen Kultur mit ihrer Schwermut und der russischen tiefen Seele. Die Kulturologie war eine Art Erkundung der russischen Seele. Solche Einflüsse haben wir nach wie vor. Und die gibt es auch im deutschen Raum auf eine Weise, das halt irgendwie auch noch nach. Wir dürfen da nicht unsere Geschichte einfach abschneiden, sondern wir müssen sagen, dass wir da eine bestimmte Art und Weise des Blicks haben, der eine vielfältige Geschichte hat. Gleichzeitig haben wir natürlich herkommen unsere Kulturwissenschaft aus liberalen Traditionen, auch aus linken Traditionen oder sowas. Da fließt einiges zusammen. Wir dürfen diese ein bisschen rechte oder konservative Form nicht unbedingt leugnen, gehört zu unserer Geschichte dazu.
Das heißt, immanent ist immer ein wissenschaftsgeschichtlicher Blick, der dabei sein muss.
Finde ich schon.
Ja. Nochmal auf den Sumpf zu blicken und das Widerstandsgebiet.
Ja.
Können wir vom Sumpf die Widerständigkeit lernen? Gibt es da bestimmte Elemente, die sozusagen uns der Sumpf aufgibt oder ist das zu weit gegriffen? Also kann die Kulturwissenschaft ein Stück weit Widerständigkeit auch beibringen?
Ich glaube schon. Ich glaube, die Kulturwissenschaft kann jetzt vielleicht nicht Widerständigkeit in der Form beibringen, dass wir Leuten jetzt nicht beibringen können, wie sie oder auch wollen, wie sie, dass sie Partisaneneinheiten in der Lobau gründen oder sowas. Das können wir nicht, das wollen wir wahrscheinlich auch zum allergrößten Teil nicht. Aber trotzdem können wir den Leuten in der Lobau, die da jetzt gerade dieses Sumpfgebiet verteidigen, dagegen, dass es trockengelegt wird und dass eine Autobahn durchgebaut wird und so, Wir können das einordnen und können Leuten sagen, in was für einer Geschichte sie stehen. Und ich glaube, diese Sache, Leuten, gerade Menschen, die in gesellschaftlichen Kämpfen stehen oder die in einer gesellschaftlichen Unterdrückungssituation sind, denen zu sagen, hey, eure Geschichte ist sehr tief. Da gibt es ein Beispiel. Ich hatte in einem Seminar eine Person, deren Geschlecht, die über ihr eigenes Geschlecht unsicher war. Das LGBTQIA, da war einfach eine große Unsicherheit, noch keine Festlegung da. Und da habe ich, das war ein Seminar über Utopien, und da habe ich bewusst eine Utopie besprochen aus dem 16. Jahrhundert, eher unbekannt, in der geschlechtliche Unklarheit ein utopisches Moment hat. Da gibt es in einer Utopie eine Insel von Jacques de Sadeur, ist der Autor, eine Insel, wo die Leute kein Geschlecht haben und die auch Krieg führen gegen die zwei Geschlechtler und sowas. Und das hat diese Person unheimlich berührt, merken zu können, wow, ich bin nicht allein, und nicht nur nicht allein, sondern mit Leuten, die es um mich herum jetzt gerade gibt, die dazugehören zu dieser Frage, die mich auch so sehr angeht, sondern das hat eine tiefe Geschichte. Und diese Sache, Leuten in ihren Problemen und in ihren Schwierigkeiten zu sagen, hey, wir können es vielleicht nicht lösen, aber du stehst da auch in der Tradition oder sowas. Das ist eine Sache, das gibt es. Du bist hier auf der Welt nicht allein, und nicht nur jetzt gerade, sondern auch historisch nicht. Ich glaube, das kann helfen. Und es kann auch bei vielen anderen Kämpfen helfen, auch bei ganz klassischen Arbeitskämpfen oder sozusagen. Das ist ein altes, ungelöstes Problem. Vielleicht lösen wir es nicht, aber unsere Kinder fechten es besser aus oder sowas. Uns in so eine historische Tiefe zu stellen, kann, glaube ich, wirklich was beitragen. Bei Kämpfen um Sümpfen, bei Kämpfen um Geschlechtlichkeit, bei Arbeitskämpfen oder sonst irgendwas. Das kann Kulturwissenschaft, glaube ich.
Andreas Gerlach, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke dir ganz herzlich. Vielen Dank.
Die Signation unseres Podcasts stammt von Sebastian Klingowski. Wissenschaftliche Beratung erfahren wir durch Karin Harasser, Andreas Gerlach und Julia Burg-Kaminski. Für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist Stefanie Obermeier, technische Unterstützung Max Ott. In der Produktion unterstützen mich Christina Högler, Daniela Losinitzky und Andreas Katan. Die Konzeption des Kulturdenken-Podcasts stammt von Alexander Martosch und mir, Martin Gasteiner. Sie finden den Podcast in Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform. Wir freuen uns über Ihre Meinung, Kommentare und Fragen und auch Ihre Bewertungen. Auf Wiederhören in der Folge 4.